Wie kommen Sie als Professor für Mathematik, der Sie ja lange Zeit gewesen sind, jetzt emeritiert, dazu, über das Thema Toleranz zu sprechen?
Das hängt gewiss damit zusammen, dass mich mein Leben lang neben der Mathematik oder soll ich sagen mehr als die Mathematik die Frage nach Gott beschäftigt hat, der Glaube. Und dabei auch das Gespräch mit Menschen der verschiedensten Überzeugungen, hier in der Heimat und anderswo, sodass dieses Thema mich immer stark bewegt hat. Und es hat auch dazu geführt, dass ich als Christ Gelegenheit hatte und gerne wahrgenommen hatte, neben dem Beruf sozusagen nach Feierabend und an den Wochenenden, mich als Christ zu betätigen. Und ich habe so manche Gelegenheiten, auch zu Vorträgen, dann immer gerne wahrgenommen.
Herr Professor Volkmann, sagen Sie einige Worte zu Ihrem familiären Umfeld. Ich nehme an, Sie sind verheiratet, merkt man, Ihre Frau ist auch hier in der ersten Reihe. Wahrscheinlich sind jede Menge Kinder da. Ich habe gehört, Sie haben noch einen Enkel dazugekommen. Sagen Sie einige Worte dazu.
Ja, also in der Tat freuen meine Frau und ich uns, heute hier in Dresden zu sein, in dieser großartigen Unterkirche der Frauenkirche. Ich bin sehr beeindruckt von dieser Kombination von architektonischer Schlichtheit und ästhetischer Brillanz. Ich freue mich also, dass es gelungen ist, hier die Unterkirche so herzustellen und hoffe auf den Tag, wo die Frauenkirche als Ganzes wieder fertig sein wird und ihrem Dienst zugeführt. Ja, zum Werdegang. Ich komme aus Stuttgart, das ist richtig, bin dort 30 Jahre lang Professor für Mathematik gewesen. Aber von Mathematik wird heute Abend gar nicht die Rede sein. Es braucht also niemand irgendwelche unangenehmen Schulerinnerungen jetzt hochkommen zu lassen. Ich habe außer Mathematik auch Physik und Philosophie studiert und hatte immer so viel unterschiedliche Interessen bis in die Fragen der christlichen Theologie hinein, dass ich vielleicht kein so ganz lupenreiner Mathematiker geworden bin. Wie Sie vielleicht schon hören am Tonfall, bin ich kein Schwabe, obwohl ich schon mein halbes Leben in Württemberg nun verbringe, sondern ich bin gebürtiger Berliner. Ich habe in Berlin Abitur gemacht und zwar noch in der Zeit, als es noch keine DDR gab, sondern unter der sowjetischen Militärregierung, habe auch Russisch gelernt im Schulunterricht und sehr wohl die Anfänge hier im Osten kennengelernt, nach dem Zweiten Weltkrieg, in diesen ganz schwierigen Zeiten damals. Später führte mein Weg nach Westdeutschland. Ich wurde auch als überzeugter Christ an der Humboldt-Universität nicht zum Studium zugelassen. Das hatte mancherlei Gründe, die mit meiner Gesinnung zusammenhingen. Habe in Göttingen studiert, später 14 Jahre in Mainz an der Universität verbracht, dort promoviert, dort wurde ich junger Privatdozent mit 26 Jahren. Und habe dann manche Jahre meines Lebens auch in den USA verbracht, war häufiger zu Gastprofessuren dort eingeladen und hatte dann später noch die Freude auf Vortragsreisen in viele Länder, 40 bis 50 Länder nach Asien und Afrika zu kommen, also von Elfenbeinküste bis Indonesien und von Hongkong, Südkorea bis nach Madagaskar reichten also die Länder, die ich besucht habe. In den letzten 10 Jahren bin ich ein paar Mal in osteuropäischen Ländern eingeladen gewesen, gerade auch an Universitätsorte in Russland, Ukraine, Weißrussland, Polen und so weiter. Und auch dort waren die Themen ähnlich wie am heutigen Abend. Es ging aber gerade auch um die Fragen von Wahrheit im Glauben, Wahrheit im Denken und solche Dinge. Da kamen dann also die knappen Russischkenntnisse der Schulzeit, ein klein bisschen erweitert durch Studien in jüngerer Zeit, sehr gut wieder zum Tragen. Meine Frau und ich sind seit 46 Jahren verheiratet und es ist auch noch kein Ende abzusehen. Wir haben also das Glück und sind Gott dafür dankbar, dass wir in einer stabilen Ehe beieinander geblieben sind und das entsprach auch unserer Grundeinstellung zur Ehe von Anfang an. Uns sind wunschgemäß 4 Kinder geschenkt worden, die natürlich alle schon recht erwachsen sind. 3 von den 4 Töchtern sind verheiratet und haben insgesamt uns mit 6 Enkelkindern beglückt, von denen der Jüngste erst vor wenigen Tagen, Anfang dieser Woche, geboren ist. Wir haben also eine Großfamilie, das führt dazu, dass wir also mit 3 Generationen und da meine Schwiegermutter noch lebt, mit 4 Generationen in der Familie immer in sehr guter Berührung sind.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Volkmann. Ich hätte jetzt natürlich noch viel mehr Fragen, aber ich glaube, jetzt sollten Sie zu Ihrem Thema kommen. Ich freue mich auf das, was wir von Ihnen zu dem Punkt hören, ist der Glaube der Christen intolerant, und übergebe Ihnen jetzt das Wort zum Vortrag.
Danke sehr. Ja, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, Toleranz ist in unseren Tagen eine allgemein praktizierte und geforderte Norm. Man erwartet, dass wir tolerant sind. Auf engstem Raum leben Menschen unterschiedlicher Überzeugungen zusammen. Verschiedene politische Überzeugungen, verschiedene Glaubensüberzeugungen, verschiedene moralisch-ethische Überzeugungen mit entsprechend unterschiedlichem Lebensstil. Und nun wird doch unter Toleranz im Allgemeinen verstanden, jeder möge bitte den anderen so leben und denken und handeln lassen, wie der andere dies für richtig hält. Und wenn das geschieht, dann würde, so meinen ja viele, das Zusammenleben am besten funktionieren. An dieser Stelle nun werden wir Christen von manchen als Störfaktor empfunden. Die Christen, so hört man, sind intolerant, weil sie ja eine ganz bestimmte Überzeugung haben und möglicherweise sogar öffentlich oder im Gespräch mit im Bekanntenkreis vertreten. Nun, wenn unter Toleranz verstanden wird, Verzicht auf Gewalt, Verzicht auf Druck bei der Vertretung von Überzeugungen, dann wäre das ein akzeptabler Toleranzbegriff. Wir kommen noch darauf zurück. Man muss aber hinzufügen, dass in der Diskussion der letzten Jahrzehnte der Begriff der Toleranz noch sehr viel umfassender formuliert und verstanden worden ist. Ich denke also etwa an Entwicklungen auch innerhalb der christlichen Kirchen. Ich denke an eine Begebenheit, die sich 1971 zugetragen hat, auf der Sitzung des Zentralrats, des Zentralkomitees des Weltkirchenrats. Die fand damals in Addis Abeba statt. Und dort hat ein Theologe namens George Codre, der ein Nestorianer aus dem Libanon war, einen großartigen Vortrag gehalten über die Frage der Toleranz. Und dort sagte er wörtlich: Seit dem Zweiten Weltkrieg sieht sich der Mensch einer Entwicklung zur weltweiten Einheit gegenüber. Für diese Entwicklung stellt die Verschiedenheit der Religionen, so meinte er, eines der Haupthindernisse dar. Es ergibt sich die Frage, so sagte Rodel, ob das Christentum andere Religionen ausschließt, wie es bisher weltweit verkündet worden ist. Und dann übersteigerte er sich und rief emphatisch in den Saal hinein: Christus ist überall. Wir stehen vor einem kosmischen Bund. Der Christus, so meinte er, ist schlafend in allen Religionen verborgen. Das heißt also, etwas moderner ausgedrückt in der Sprachweise unseres Jahrzehnts, das Christentum behindert die multikulturelle Gesellschaft. Das Christentum ist ein Störfaktor bei der Entstehung einer Welteinheitsreligion und es sollte entsprechend geändert werden oder sich entsprechend neu und verändert artikulieren, nicht mehr so verkündet werden, wie es bisher 2000 Jahre lang verkündet worden ist. Wir spüren also, dass hier ein Toleranzbegriff eingeführt wurde und in Umlauf ist, der über die herkömmliche Form von Toleranz weit hinausgeht. Der Verzicht auf Überzeugungen, speziell auf christliche Überzeugungen, zugunsten einer Welteinheitsreligion, in der sich alle vorhandenen Hochreligionen wiederfinden sollen. Ist denn der Glaube der Christen intolerant? Man muss, um die Frage sorgfältig beantworten zu können, ein klein wenig weiter ausholen, nämlich denn doch fragen, woher der Toleranzbegriff in unserer Kultur stammt. Er wurde ja durch jene Bewegung vor gut 250 Jahren artikuliert und neu in Umlauf gebracht, die man Humanismus, streng genommen Neuhumanismus nennt. Also jene Bewegung von Herder, Lessing, Goethe und späteren Klassikern, die Rückkehr zur Antike betrieben hat, und zwar so, dass die Besinnung auf das wahrhaft Menschliche zugleich die Besinnung auf das Gute, das Schöne und das Wahre sein sollte. Die Überzeugung, dass der Mensch etwas in sich trägt, was ihn zugleich human im tieferen Sinne des Wortes und damit auch tolerant macht. Der Humanismus hat dann motiviert von diesem Menschenbild sehr viel Positives geleistet. Er hat ein Stück weit in Mitteleuropa Toleranz propagiert, nicht ganz ohne Erfolg. Er hat den Begriff der Menschenwürde verkündet. Er hat Strebsamkeit des Einzelnen intensiv betrieben und pädagogisch vermittelt. Er hat einen Aufschwung im Bildungswesen herbeigeführt, weil ja der Weg zur Erziehung des Menschen über die Bildung verlaufen sollte. Es ist also im Grunde viel Gutes über den damaligen Humanismus zu sagen. Leider nur hat er sich nicht historisch durchsetzen können. Gerade das hinter uns liegende 20. Jahrhundert brachte schlimmste Rückfälle in die Barbarei der vorhumanistischen Zeit des finstersten Mittelalters. Diesmal waren es nicht nur Religionen, sondern Ideologien, die intolerant waren, bis zur Massentötung ihrer ideologischen Gegner, sei es durch Vergasung in Konzentrationslagern oder durch Knickschüsse in den entsprechenden Lagern und Gefängnissen. Es hat also grausamste Formen der Intoleranz gegeben, selbst noch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo dann bei den Bürgerkriegen auf dem ehemals jugoslawischen Gebiet Leute anderen das christliche Kreuz in die Haut eingebrannt haben, in der Meinung, dadurch Gott einen Dienst zu erweisen. Es hat gewiss in islamischen Ländern, zum Beispiel im Sudan, bis zum heutigen Tage grausamste Formen der Massentötung Andersdenkender gegeben, die sich dem geforderten islamischen Glauben, vielleicht weil sie Christen sind, nicht gefügt haben. Der Humanismus wurde eigentlich leider durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts insofern widerlegt, als sich zeigte, dass seine Ziele mit seinen Mitteln nicht erreichbar waren. Worauf beruhte der Humanismus mit seinem Toleranzbegriff? Man muss das humanistische Menschenbild verstehen, um ihn würdigen zu können. Es beruhte, wenn ich das so zusammenfassen darf, eigentlich auf den folgenden drei Grundüberzeugungen. Erstens, der Mensch ist seinem Wesen nach gut, so meinten die Humanisten. Der Mensch, ein edler Mensch in seinem dunklen Drange, so schrieb Goethe, ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Und die Aufforderung, edel sei der Mensch, bedeutet, potenziell ist der Mensch gut. Man braucht nur den in ihm vorhandenen guten Kern zu entfalten und dann wird das Gute individuell und kollektiv in der Menschheit sich schließlich allgemein durchsetzen. Natürlich wussten die Humanisten auch, dass es Kriminelle gibt, dass es Menschen mit schweren Charakterfehlern gibt, dass es Grausamkeiten gibt, die Menschen einander zufügen. Aber nach humanistischer Vorstellung sind das vorübergehende Störungen in der Entwicklung des Einzelnen oder der Gesellschaft, wenn erst die Gesellschaft genügend weit entwickelt ist, ein genügend hohes Potenzial menschlicher Bildung erreicht hat, dann, so meinten die Humanisten allen Ernstes, wird eines Tages die Kriminalität aussterben und die Menschheit wird als Ganze veredelt und damit wahrhaft menschlich sein. Die zweite Überzeugung der Humanisten war folgende. Das Gute, so meinten sie, ist durch die Vernunft erkennbar. Der Mensch wurde verstanden als Animal Rationale, als ein vernunftbegabtes Wesen. Und zwar so, dass die Vernunft imstande ist zu erkennen, was gut ist, wenn sie nur genügend geschult wird. Lessing hat ein Werk hinterlassen, das erst nach seinem Tode veröffentlicht wurde, mit dem etwas missverständlichen Titel »Ein Christentum der Vernunft«. Wenn man es liest, stellt man fest, er meinte nicht eine christliche Glaubenslehre oder Theologie, sondern eine neuartige Religion, die sich ausschließlich auf die Vernunft und keine andere Quelle berufen sollte. Da würde also anstelle Gottes die menschliche Vernunft treten. Und zwar so, dass da doch angeblich jeder Mensch mit Vernunft begabt ist, durch die Vernunft die Erkenntnis automatisch, rational herbeigeführt werden könnte, was gut ist, was dem Menschen dient. Also durch die Entfaltung der Vernunft, durch die Besserung des Bildungswesens, sollte die Menschheit veredelt und in dem Sinne vergöttlicht werden. Natürlich wussten auch die Humanisten, dass bloßes Wissen für sich allein genommen, Fachwissen, den Menschen nicht unbedingt bildet und veredelt. Sie haben die an sich gute, pädagogisch hervorragende Unterscheidung zwischen Sachwissen und Bildungswissen geprägt, die ja spätere Pädagogen noch wesentlich weiter entfaltet haben als die ersten Humanisten. Man wusste also, der Mensch muss über rein fachbezogenes Sachwissen hinaus werteorientierendes Wissen erfahren, erlernen, das den Menschen bildet. Und unsere deutsche Sprache ist eigentlich fast die einzige, bei der dieser Vorgang der geistigen Erziehung als Bildung, also Formung des Menschen, verstanden wird. Wir wissen alle, wie wertvoll es ist und wie wertvoll es in der Gegenwart nach wie vor ist, wenn möglichst viele Menschen über das spezifische, vielleicht beruflich gebundene Fachwissen hinaus allgemeines Bildungswissen erwerben, so dass sie übergreifende Werturteile fällen können, dass sie Orientierung finden, dass sie in einer komplexen Gesellschaft sich selbst und anderen dabei behilflich sein können, wenn es gilt, wesentliche Unterscheidungen, Werturteile so zu treffen, dass auch Entscheidungen aus ihnen folgen. Nur dass man in der humanistischen Zeit die Vernunft noch recht naiv so eingeschätzt hat, wie heute vielleicht einen Computer, so als ob automatisch durch eingebaute Mechanismen das Ganze funktionieren würde. Und man dachte, letzte Zeiten Kants ja noch, dass die Vernunft, wenn zwei Menschen in der unterschiedlichen Erdteilen und unter unterschiedlichen Bedingungen sie nur genügend konsequent anwenden, dass die Vernunft dann bei allen wesentlichen Fragen zum gleichen Ergebnis führen würde. Sie gestatten also an dieser Stelle dem Mathematiker die Bemerkung, dass dies nur dann möglich ist, wenn sozusagen die Spielregeln, denen die Vernunft sich unterwirft und damit das Thema, der Gegenstand, über den sie Aussagen macht, so stark eingeschränkt werden, wie das in der Mathematik der Fall ist, dass man also feste Denkvoraussetzungen vereinbart und dann logische Folgerungen aus ihnen zieht. Und dann ist eben die Vernunft imstande, solche Schlüsse, Schlussketten nachzuprüfen und einheitlich zu finden. Da gibt es dann übersubjektive Übereinstimmung. Aber das ist alles ja nur möglich auf dem ganz engen Sektor der Wahrheit, den man Mathematik nennt. Nicht dagegen bei all den übrigen Fragen, wo es sich um Werte handelt. Ethische Grundfragen lassen sich durch die Vernunft bekanntlich nicht entscheiden. Selbst solche Grundüberzeugungen wie die, dass der Mord verwerflich und das menschliche Leben erhaltenswert ist. Überzeugungen, die wahrscheinlich 99% aller erwachsenen Menschen im Großen und Ganzen bejahen werden, lassen sich durch die Vernunft nicht begründen. Und wir alle kennen Ideologien des 20. Jahrhunderts, oder soll ich sagen, wir haben uns vertraut gemacht mit der islamistischen Ideologie jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts, in denen behauptet wurde und wird, die Tötung von Menschen sei unter bestimmten Umständen moralisch gerechtfertigt und geboten, die Liquidation der Gegner von heute, der Störenfriede der Geschichte, die wir heute begehen, hilft uns, das Paradies von morgen vorzubereiten. Also, selbst die allereinfachsten ethischen Grundüberzeugungen mögen weit verbreitet sein, erfreulicherweise. Durch die Vernunft begründbar sind sie nicht. Und daher hat die Bildung als solche nicht ausgereicht, um die Menschheit zu verbessern, wie die Humanisten es erhofft haben. Und man weiß nicht, wie oft Lessing und Herder sich während des 20. Jahrhunderts oder jetzt bei Beginn des 21. Jahrhunderts schon im Grabe herumgedreht haben, wenn sie mitbekommen haben, was intellektuelle, hochgebildete Menschen unter Berufung auf die Vernunft, so wie sie sie dann anwenden, für Verbrechen und für Grausamkeiten begangen haben. Die dritte Prämisse: Der Mensch kommt zu Gott nach humanistischer Auffassung durch das Streben nach sittlicher und geistiger Vollkommenheit. Der Begriff Gott kam im Sprachgebrauch der Humanisten durchaus auch gelegentlich vor, auch wenn er öfter ein wenig verfremdet würde, indem diese Leute lieber vom Göttlichen oder von der höchsten Idee gesprochen haben. Der Mensch soll sich oder möchte sich Gott annähern. Er strebt zu Gott hin, so wurde das verstanden. Und zwar so, dass der Mensch in seinem dunklen Drange sich des rechten Weges bewusst ist und dass er strebend sich bemüht, wie Goethe sich ausdrückte. Der Mensch ist nicht vollkommen, das wussten auch die Humanisten. Aber Gott, so wie sie ihn sich vorstellten, prämiert die Strebsamkeit des Menschen. Goethes Faust. kommt doch bekanntlich im Teil 2, den man wegen dieser dramaturgischen Schwierigkeiten ja eigentlich nie auf der Bühne aufgeführt hat. Goethes Faust kommt im Teil 2 am Ende in den Himmel, in den goethischen Himmel. Dort wird er empfangen von der Mutter Dolorosa, er wird also dort hereingelassen, obwohl in seinem Leben erstens diese okkulten Bindungen an Mephisto, der Bund mit dem Teufel, ungeklärt geblieben waren. Zweitens die Geschichte mit Gretchen, diese Liebschaft, wo er sich schwanger gemacht und in den Selbstmord getrieben hat unter den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen, ohne das je zu bereinigen und so weiter. Also ein Mensch, der voller Schuld beladen war, kam deswegen in den Himmel, weil er ja immer wieder gute Vorsätze gefasst hatte, versucht hatte, besser zu werden, auch wenn es ihm wohl nicht gelungen ist oder immer nur kurzfristig, wie uns ja eigentlich auch, wenn wir es auf diese Weise versuchen. Aber wie gesagt, der Gott Goethes prämiert die Strebsamkeit des Menschen. Und wenn einer sich Mühe gegeben hat, ein besserer Mensch zu werden, dann wird er angeblich aus diesem Grunde später in den Himmel aufgenommen. Nun, auf diesen drei Prämissen bei genauerer Analyse beruht das Menschenbild des Humanismus und auch der darauf fußende Toleranzbegriff. Die Frage, die ja heute Abend zu unserem Thema gehört, ist nun die: Ist der humanistische Toleranzbegriff, den viele von uns im Deutschunterricht mitbekommen haben und der in unserer Kultur starke Spuren hinterlassen hat, ist der identisch mit dem christlichen Begriff von Toleranz? Um das zu beantworten, sollte man die Frage nach dem christlichen Menschenbild nicht anhand der einen oder anderen historischen Richtung beantworten, sondern zu den Quellen, das heißt zur Bibel, zurückkehren und dort vergleichen, was über den Menschen gesagt wird, mit den drei soeben erwähnten Grundüberzeugungen des Humanismus, um auf die erste zurückzukommen. Nach biblischer Auffassung ist der Mensch im Kern böse und nicht gut. Die Bibel sagt das deutlich an zahlreichen Stellen, dass der Mensch böse ist von früher Kindheit an, dass das Böse sehr tief im einzelnen Menschen verwurzelt ist, und zwar so tief, dass es durch gute Taten oder Absichten nicht beseitigt werden kann. Das Böse wird in der Bibel als Schuld vor Gott, als Sünde bezeichnet, und es wird darauf hingewiesen, vielleicht wenn man als markanteste Aussage der Bibel Römerbrief Kapitel 3 Vers 23 zu diesem Thema zitieren darf, da schreibt Paulus: Es gibt keinen Menschen, der Gutes tut, auch nicht einen. Also auch moralische Genies, mögen sie Albert Schweitzer heißen oder Mahatma Gandhi oder sonst wie, erfülle nicht die Maßstäbe Gottes im Hinblick auf das Gute. Jeder Mensch ist böse, und das Böse ist nicht nur an der Oberfläche zu erkennen, also als Übertretung einzelner moralischer Gesetze oder Polizeivorschriften sozusagen, sondern es reicht sehr viel tiefer in das Innenleben, in das Bewusstsein eines Menschen, also in die Schicht, in der seine wesentlichsten Willensakte entstehen, seine Lebensziele, sein Selbstverständnis. Und das Zweite, die Frage der Vernunft, wird in der Bibel klar so beantwortet, dass sie uns nahebringt: Die Vernunft allein führt nicht zum Guten. Man braucht also nicht unbedingt die Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts zu beherrschen, die das natürlich sehr viel deutlicher entwickelt hat. Die Tatsache, dass Aussagen über Gut und Böse, Werturteile im philosophischen Sinn, niemals beweisbar, also niemals rational begründbar letztlich sein können, sondern die Vernunft wird immer nur sich so weit in dieses Themas bemächtigen können, wie sie von ganz bestimmten, nicht beweisbaren Denkvoraussetzungen im Einzelfall ausgeht. Und schon ganz falsch wäre es zu meinen, wenn ein Mensch genügend gebildet ist, dann würde er angeblich dadurch ein guter Mensch werden. Dass also der Bildungsstand, der Grad des Wissens bei einem Menschen dazu führen würde, dass er gut wird. Nein, jeder weiß, dass Kriminelle auch unter Hochgebildeten, auch unter Hochbegabten auftreten und dass die Vernunft und das Sachwissen dann umso grausamer sind in ihren Auswirkungen, wenn ein Mensch sie verwendet, um Böses zu tun, wenn er vorher gelernt hat, wie man ein Flugzeug führt und wenn er die Elektronik des beginnenden 21. Jahrhunderts beherrscht, dann kann er eben als böser Mensch mehr tun als seine Vorfahren, die vielleicht nur mit der Keule ein paar andere erschlagen haben, dann kann er ein paar tausend Menschen gleichzeitig umbringen, indem er das Flugzeug nicht nur im Welthandelszentrum in New York, sondern in ähnlicher Weise auch an anderen Stellen moderne Hilfsmittel für solche Verbrechen verwendet. Vernunft führt nicht zum Guten, nicht für sich allein genommen, sondern es hängt ja das Verhalten eines Menschen, wie schon gesagt, immer davon ab, von welchen Grundvoraussetzungen, also welchen Werten sich sein Denken leiten lässt. Unter den führenden SS-Leuten, die grausam in Konzentrationslagern Menschen umgebracht haben, gab es einige von sehr hohem Bildungsstand. Manche hatten Germanistik oder Literaturwissenschaft studiert. Sie konnten Goethe in- und auswendig zitieren. Es gab auch Theologen, die so manches gelernt hatten, von wegen du sollst nicht töten oder liebe deine Nächsten. Und solches Wissen hat diese Menschen nicht davor bewahrt, grausame Kriminelle zu werden. Und dasselbe ist ja nicht nur unter der hitlerschen Ideologie passiert, sondern unter anderen Ideologien auch. Und man braucht nicht so weit auszuholen und die Beispiele nicht nur aus dem politischen Bereich heranzuziehen. Wie ist es denn im Privatleben? Wie ist es denn eigentlich bei uns persönlich? Stimmt es, dass wenn die Vernunft etwas als richtig erkannt hat, dass dann der Mensch das auch umsetzen und tun würde? Ist der Mensch in dem Sinne ein Animal Rationale, dass die Ratio sein Handeln beherrschen würde? Hier braucht man kein Fachpsychologe zu sein, um das Gegenteil zu wissen. Man braucht ja vielleicht nur aufmerksame Selbstbeobachtung zu betreiben. Ich weiß nicht, ob Raucher anwesend sind. Wie ist es bei einem Kettenraucher? Mag sein, dass er rational längst weiß, Rauchen ist krebsfördernd. Die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu sterben, ist für einen Kettenraucher 37 Mal so groß wie für einen Nichtraucher. Und dass er weiß, es ist sozial schädlich, wenn man krebsfördernde Abgase verbreitet und andere Leute indirekt zwingt, das einzuatmen. Rationale Erkenntnis mag vorhanden sein. Aber wir wissen doch, dass dies allein den Menschen nicht dazu befähigt, dementsprechend zu handeln. Es gibt doch einen Konflikt in uns, auch wenn man kein Raucher ist. Dann wird man den gleichen Konflikt auf anderen Lebensgebieten kennen. Einen Konflikt zwischen dem, was wir theoretisch, rational als richtig erkannt haben und was wir für gut halten und dem, was wir zustande bringen. Übrigens, in der Bibel findet sich auch schon eine Beschreibung dieses Konfliktes. Paulus schreibt auch im Römerbrief darüber, dass er sich selbst dabei ertappt, das Gute, was er eigentlich tun wollte, nicht zu tun, sondern etwas anderes, etwas Böses, das er eigentlich nicht vorhatte. Etwas frei übersetzt. Römerbrief Kapitel 7. Also, es stimmt einfach psychologisch nicht, dass die Vernunft den Menschen zum Guten führen würde. Nicht einmal dann, wenn er die richtige Erkenntnis in dem einen oder anderen Punkt schon gewonnen hat, wenn das wissenschaftlich bewiesen ist, wie die Sache mit dem Rauchen und dem Lungenkrebs. Nicht einmal dann ist der Mensch imstande, seiner eigenen rationalen Erkenntnis durch sein Handeln immer zu folgen. Und was den dritten Punkt angeht, die Frage, wie wir Gott erreichen, so sagt uns die Bibel sehr deutlich. Und man könnte mehrere Abende füllen, um das alles anhand der Bibel zu erläutern in den vier verschiedenen Aspekten, dass Gottes Wirklichkeit die Reichweite menschlicher Vernunft und menschlicher Möglichkeiten bei weitem sprengt. Es ist nicht richtig, dass Gott durch das Denken erreichbar wäre. Es ist auch völlig falsch zu meinen, Gott sei erreichbar durch moralische Strebsamkeit. Auch ein Mensch, gerade wenn er selbstkritisch ist und sich Mühe gibt, ein besserer Mensch zu werden, wird feststellen, dass er Gott genauso weit entfernt bleibt wie früher, dass moralische Leistungen des Menschen nicht ausreichen, um ihm den Zugang zu Gott zu verschaffen, denn die moralische Leistungen von heute können ja die Verfehlungen von gestern, die Schuld in unserem Leben nicht rückgängig machen. Und das sagt die Bibel sehr deutlich, dass wir für die Schuld Vergebung brauchen, dass wir Jesus Christus brauchen, der für die Schuld der Menschen sich hat bestrafen lassen, gestorben und auferstanden ist, und dass wir nur auf diesem Wege unter Berufung auf ihn von der eigenen Schuld frei werden können. Um es noch einmal zu sagen, nach biblischer Aussage führt kein Weg, den der Mensch in seiner Verfügungsgewalt hätte, zu Gott. Gott ist für uns weder durch Vernunft auf rationalem Wege erreichbar, noch auf moralisch-ethischem Wege, auch nicht durch noch so gute Leistungen und Anstrengungen. Man darf hinzufügen, auch auf religiös-kultischem Wege nicht. Es wäre falsch zu meinen, wenn wir die richtigen rituellen Handlungen vollziehen, würde Gott dadurch verfügbar sein und sich einem Menschen dann automatisch zuwenden. Gott ist auch auf esoterisch-meditativem Weg für den Menschen nicht erreichbar. Und ich weiß nicht, wie viele unter den Anwesenden das versucht haben mögen. Die meditative Versenkung in das eigene Ich, die geistige Bemühung, zum Zentrum vorzudringen und mich selbst zu erheben, also zu entwickeln, in der Absicht, dann Gott zu erreichen. Ich habe großen Respekt vor denen, die solche Versuche angestellt haben, weiß aber, dass das nach einem Zeitraum, soll ich sagen, von etwa 5 Jahren spätestens wieder aufgegeben wird, wenn die ersten Enttäuschungen eintreten, subjektive Art, ich erreiche nicht das Erhoffte, und dann objektive Art, ich sehe unter denen, die mich da angeleitet haben, schwere Diskrepanzen zwischen ihrem Verhalten und So-Sein und dem, was sie geistig vertreten. Gott ist nicht auf diesem Wege erreichbar. Und die Bibel sagt uns, dass Gott nicht durch den Menschen, durch Wege des Menschen erreichbar ist, sondern nur dadurch, dass er einen Weg zum Menschen beschritten hat. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Jesus hat das gesagt. Und das ist eine der zentralen Aussagen des Neuen Testamentes. Nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Ich bin, sagte er, der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt anders zu Gott, dem Vater, als durch mich. Wie gesagt, Er sagte, ich bin der Weg, nämlich der Weg Gottes zum Menschen. Ich bin die Wahrheit, nämlich die Wahrheit, der man begegnen muss, bevor man Gott erfassen, von Gott ergriffen werden, mit Gott in Verbindung kommen kann. Und ich bin das Leben, das eigentliche Leben, das der Mensch auf anderen Wegen vergeblich suchen würde. Wesentlich übrigens ist an diesem Satz das dreimalige Ich Bin. Ein Religionsstifter würde sagen, ich lehre euch die Wahrheit. Und wenn ihr das lernt und begreift und meine Akademie besucht sozusagen, dann werdet ihr durch diese Wahrheit Fortschritte machen. Ein Weisheitslehrer würde sagen, ich lehre euch den Weg des siebenfachen Leidens, den Weg ins Nirvana oder wie auch immer diese Wege dann beschrieben werden. Und wenn ihr ihn befolgt, euer Leben lang, dann werdet ihr am Ende das Ziel erreichen. Ein Lebensberater würde sagen, ich helfe euch zu einem erfüllten Leben. Und wenn ihr solche Ratschläge annehmt und euer Leben entsprechend einstellt, also ändert, dann werdet ihr ein erfülltes Leben bekommen. Jesus sagt all dies nicht. Er war kein Religionsstifter, kein Weisheitslehrer, kein Lebensberater im normalen Sinne des Wortes. Er sagte stattdessen dreimal, ich bin die Wahrheit. Und hebräische Hörer verstanden, was er damit meinte, nämlich eine Wahrheit, die man nicht wie eine griechisch aufzufassende Wahrheit objektiv aus der kühlen Distanz des Nichtbeteiligten erfassen könnte. Ich bin die Wahrheit, das heißt, man erfasst sie nur in der intensiven, totalen, persönlichen Begegnung mit mir. Die Wahrheit ist in diesem Punkt eine Person, die Person des Jesus Christus, der Gottes Sohn und Menschensohn zugleich war und den Gott sandte, damit durch ihn, durch die Begegnung mit ihm, die Menschen wieder den Anschluss, den Kontakt, die Gemeinschaft, die Kommunikation mit ihm, dem lebendigen Gott, finden sollten. Das war die Mission, mit der Jesus in unsere Welt kam und auf unserem kleinen Planeten lebte, eine Zeit lang. Wenn Jesus also betonte, dass er der Weg Gottes zu Menschen ist und dass, wie gesagt, niemand anders zu Gott kommt als durch ihn, ist dann nicht dieser Glaube intolerant? Es hängt an dem Verständnis des Verhältnisses zwischen Toleranz und Wahrheit, wie wir dies beantworten. Wie wird denn die Wahrheit von den Humanisten verstanden angesichts ihres Toleranzbegriffs? Und ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals an Lessing erinnern. Bei Lessing steht in dem Drama Nathan der Weise im dritten Akt das humanistische Glaubensbekenntnis zum Toleranz- und Wahrheits-, zum Thema des Toleranz- und Wahrheitsbegriffs. Das werden manche auf der Bühne gesehen haben und ich werde nie vergessen, wie ich in Ost-Berlin damals im Winter 1945/46 beim ersten Theaterbesuch nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Bühne eine hervorragende Aufführung von Lessings Nathan dem Weisen gesehen habe. Dort wird jene berühmte Ringparabel erzählt. Und manche werden das aus dem Deutschunterricht in Erinnerung haben. Es wird also das Verhältnis der drei Hochreligionen, Judentum, Christentum, Islam, dargestellt durch je eine Idealperson, die diese drei Religionen vertritt. Und nun wird die Frage gestellt, welche der drei Religionen ist wahr? Welches ist die echte? Und dann wird doch diese Parabel als Antwort gegeben, von einem Vater, der drei Söhne hatte und der einen wundertätigen Ring besaß, sodass der Ring denjenigen, der ihn trug, mit ganz besonderen Fähigkeiten begaben würde. Und dann heißt es, der Vater starb. Und eine Zeit danach hat jeder der drei Söhne einen Ring vorgewiesen und behauptet, dies sei der echte Ring, den hätte der Vater ihm persönlich übergeben. Die drei Söhne kamen in Konflikt miteinander und gingen vor Gericht. Der Richter sollte nun entscheiden, welcher der drei Ringe der echte war, also welche der drei Religionen die wahre ist. Die Antwort des Richters, und das wird in unserem Deutschunterricht mitunter überlesen, wie ich weiß. Der echte Ring vermutlich ging verloren, sagt der Richter. Und dann kommt etwas, was beim ersten Lesen vielleicht wie ein Gedankensprung anmutet. Ein jeder eifre seiner reinen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Und es kommen noch ein paar Fragen an diese drei Brüder, wer denn am meisten unter ihnen dreien geliebt wird und so fort. Das heißt also, ohne Bild gesprochen, echte Wahrheit ging in den drei Religionen verloren. Und was übrig bleibt, das ist der edle Wettstreit um die bessere Nächstenliebe, vielleicht würden wir heute sagen, um die bessere Entwicklungshilfe, vielleicht würden wir auch sagen, um die bessere praktizierte Toleranz auf diesem Gebiet, ließen sich ja ein paar Vergleiche durchaus auch anstellen, wenn das das Thema wäre. Der echte Ring vermutlich ging verloren, sagt Lessing. Nach humanistischer Auffassung gibt es keine wirkliche Wahrheit auf diesem Gebiet. Und da es keine Wahrheit gibt, darf auch niemand Wahrheit im Hinblick auf Gott verkünden, sodass sie andere zur Entscheidung auffordert. Übrig bleibt die humanistische Auffassung von der Toleranz. In Ermangelung des echten Ringes möge jeder bitte auch zugeben, dass es keinen echten auf der Basis des humanistischen Weltbildes und Menschenbildes, Toleranz, so wie wir sie als Begriff sicherlich alle kennengelernt haben. Aber die Frage ist, wie steht es bei Jesus Christus mit der Toleranz? Wenn er wusste und verkündete, dass er der einzige Weg Gottes zum Menschen ist, und die Seinen, die an ihn glaubten, dazu aufforderte, bis in die ganze Welt zu gehen und allen Völkern, allen Kulturen, allen Religionen diese Botschaft zu bringen, damit Menschen nicht verloren gehen, sondern von Gott gerettet werden. Das kann man am Ende des Matthäus-Evangeliums, des ersten Evangeliums im Neuen Testament nachlesen. War Jesus Christus intolerant? Antwort: Wir müssen verstehen, dass Toleranz von tolerare kommt, von dulden. Und dass Toleranz bedeutet, das Unrecht zu erdulden und nicht durch heilige Kriege zu bekämpfen und nicht durch Gewaltanwendung Menschen zum Glauben pressen und zwingen und nötigen zu wollen. Jesus hat niemals Gewalt angewendet. Er hat auch den Seinen befohlen, auf jede Gewalt zu verzichten. Er hat immer an die freiwillige Entscheidung des jeweiligen Gesprächspartners appelliert, und wenn ein Gesprächspartner nicht bereit war, die Einladung Gottes anzunehmen, die Jesus ihm überbrachte, dann ließ er den Betreffenden nach Hause gehen, auch wenn Jesus, wie es in einem Fall im Text heißt, traurig war über die Begegnung mit einem an und für sich sympathischen Intellektuellen. Er hat auf jede Gewalt, auf jeden Druck verzichtet. Er hat nie empfohlen, ganze Länder gewaltsam zu christianisieren oder durch kaiserlichen oder königlichen Erlass die Bevölkerung, wenn das Wortspiel erlaubt ist, in die Kirchen einzutreten. Sondern die Botschaft Jesu, wie sie im Neuen Testament steht, um es noch einmal zu sagen, appelliert an die hundertprozentig freiwillige Entscheidung des einzelnen Menschen. Und echter Glaube kommt nur dann zustande, wenn die Botschaft von Jesus Christus einem Menschen eingeht und er die Einladung Gottes in absoluter Freiwilligkeit total beantwortet. Das Modell, das Jesus Christus verkündete, war nicht das einer flächendeckenden Staatskirche, sondern das der kleinen Herde. Es war damals eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, von der er sagte, ihr seid das Salz der Erde, also dasjenige Element, das diese korrupte Gesellschaft vor Fäulnis bewahren soll, so wie in Israel Salz in einen Fleischtopf getan wurde, um das Ganze vor Fäulnis zu bewahren. Und dieser kleinen Herde wurde gesagt, sie solle nicht verzagen, sondern damit rechnen, dass Gott sie bestätigen und am Leben erhalten würde bis an das Ende der Zeiten und dass selbst die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen würden, also dass sie den Verfolgungen, die ja nicht ausbleiben würden, in all den kommenden Jahrhunderten gewachsen sein würde. Dies ist im Sinne Jesu Toleranz. Toleranz, die den Menschen mit Liebe zu gewinnen sucht, die dem Menschen Gott und die Liebe Gottes glaubhaft vorlebt, in der betenden Erwartung, dass einzelne Menschen diese Liebe Gottes erfassen und durch Gegenliebe beantworten. Und wo das geschieht, kommt Glaube zustande, auch Glaube, der in einer Gesellschaft wächst. In manchen Fällen war es eine relativ große Minderheit in der Bevölkerung, die zum persönlichen Glauben an Jesus Christus sich einladen ließ. Und es gab andere Gesellschaften, wo das nicht in diesem Umfang geschehen ist. Und wieder andere, die vorübergehend stärker vom Glauben an Jesus Christus erfüllt waren und dann korrupt wurden und degenerierten, wie wir es bei unserer eigenen Gesellschaft in diesen Jahren und Jahrzehnten beobachten. Toleranz bedeutet Nächstenliebe und Feindesliebe. Aber sie bedeutet bei Jesus Christus niemals, die Wahrheit zu polieren und zu retuschieren, Abstriche an der Wahrheit zu machen, damit ein besserer interkultureller Dialog zustande kommt und damit sich Vertreter irgendwelcher Religionen nicht daran reiben. Wahrheit bedeutet bei Jesus Christus nie Verzicht auf die eigene Gewissheit, die Gott durch Jesus Christus denen schenkt, die an ihn glauben, sondern sie bedeutet, um es noch einmal zu sagen, die Bereitschaft, für diese Wahrheit Verfolgung zu erdulden, zu tolerieren, sich für diese Wahrheit kreuzigen zu lassen, wie Jesus es tat, und wie es manchen nicht nur im Sudan im 20. Jahrhundert auch widerfahren ist. Und damit schließt sich, meine lieben Freunde, der Kreis unserer Überlegungen heute Abend. Ist der Glaube der Christen intolerant? Er ist es ganz gewiss dort nicht, wo er so praktiziert wird, wie Jesus Christus ihn verkündet und vorgelebt hat. Und dass es Entartungen gab und gibt, furchtbare Entartungen, wo Leute unter Missbrauch des Etiketts des Christentums grausame Verbrechen begangen haben und Gewalttaten zum Teil noch begehen. Dass es solche Entartungen gibt, widerspricht nicht der Tatsache, dass Jesus Christus und echter Glaube an ihn mit Gewalt völlig unvereinbar sind. Und nun käme es darauf an, in der Gesellschaft, in der wir leben, und in den Jahren und Jahrzehnten, die uns unmittelbar bevorstehen in unserer Gesellschaft, in unserem Land, mehr von dieser echten Toleranz vorzuleben. Menschen, die vielleicht zu Gewalt neigen mögen oder die von anderer Seite eines Tages zu Gewalt, zu heiligen Kriegen aufgehetzt werden könnten, vorher durch Liebe zu gewinnen und ihnen die Liebe Gottes in einer solchen Weise vorzuleben, dass sie immun werden gegen die Aufhetzung zur Gewaltanwendung. Es käme darauf an, den Glauben an Jesus Christus so vorzuleben, dass manche Zerrbilder, die durch üble Erfahrungen der Vergangenheit entstanden sind, nicht nur in der Zeit der Kreuzzüge, dass manche bösen Erfahrungen der Vergangenheit dadurch geheilt werden. Es käme darauf an, dass Menschen, die heute in unserer Gesellschaft leben, dass diese Menschen erfahren durch Berufskollegen, durch Nachbarn, durch andere, die ihnen hier begegnen, was die Liebe von Jesus Christus wirklich ist und wie einladend, wie gewaltfrei, wie liebevoll sie sich in den Menschen artikuliert, die von dieser Liebe durchdrungen sind. Und damit lassen Sie mich das Ganze nur noch ganz kurz zusammenfassen. Die Frage nach der Toleranz und die Frage nach der Wahrheit führen auf eine Entscheidung bei uns. Denn es gibt eine unverbindliche Toleranz, die auf dem Fehlen von Wahrheit beruht. Und es gibt eine echte Toleranz, die von Jesus Christus herkommt und sich darin zeigt, dass wir, weil wir die Wahrheit erfahren haben, von ihr durchdrungen sind und leidensbereit, liebevoll für diese Wahrheit eintreten. Wenn wir Jesus Christus erfahren, dann werden wir durch ihn geheilt von allen Formen der fanatischen Intoleranz, ebenso wie von den Formen einer unverbindlichen Wertorientierung, die auf dem Verzicht auf Wahrheit beruht. Der Glaube der Christen ist nicht intolerant, sondern er ist aufgerufen, die wahre, die höchste Form der Toleranz zu praktizieren, wie Jesus Christus sie uns vorgelebt hat. Ich danke Ihnen.